Dank, dass wir zusammenkommen dürfen. Danke, dass wir schon dein Wort gehört haben. Danke für alle Bewahrung auf der Reise. Herr, bitte segne nun auch diesen Vortrag und den kommenden, auch noch alle Gespräche und alle Gemeinschaft zu deiner Ehre und uns zum Segen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Für den Fall, dass ich irgendwie zu laut, zu leise, zu schnell oder zu langsam sprechen soll, kann man einfach kurz die Hand legen, lauter zu reden. Ich habe meinen Vortrag in drei Punkte gegliedert. Es geht also um Autorität, wie es eben schon gesagt wurde. Der erste Punkt sind ein paar allgemeine Überlegungen zur Autorität. Und da werde ich etwas weiter ausholen. Ich habe zwei Bücher zum Thema auch befragt. Einmal ein Buch mit dem Titel Autorität von Richard Sennett, ein Sozialwissenschaftler. Und ein weiteres, das hat den Titel Pädagogische Autorität von Roland Reichenbach. Ich habe das kritisch gelesen, habe mir überlegt, was ist davon Teil der Schöpfungsordnung, was ist biblisch, und habe das dann übernommen. Und im zweiten und im dritten Punkt werde ich dann noch stärker von der Bibel herkommen. Im zweiten Punkt geht es um den Charakter von einer Autoritätsperson. Also Autorität wird auch sehr häufig von Personen geführt. Und ich habe mal überlegt, und von der Bibel her nachzuschauen, was macht denn eine gute Autorität nach der Bibel aus? Und drittens wollen wir, es geht ja um Autorität in Familie und Schule, uns dann zwei konkrete Beispiele anschauen, wie Autorität in Familie und in Schule, und da spreche ich dann als Lehrer, gestaltet werden können. Also allgemeine Gedanken, der Charakter der Autorität und dann Beispiele für Familie und Schule. Und zu Beginn möchte ich dann aus der Bibel lesen, aus dem 13. Kapitel des Römerbriefes, die ersten paar Verse dort, wo der Apostel Paulus über den Staat spricht, aber die Prinzipien, die dort deutlich werden für Autorität, gelten auch allgemein für alle Gläubigen. Also Römer Kapitel 13, Verse 1 bis 7. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihnen gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht, an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht und Ehre dem die Ehre. Ja, wie bereits gesagt, Paulus spricht hier von dem Staat, aber es wird insgesamt deutlich, er sagt, alle Autorität ist von Gott eingesetzt zu unserem Besten. Und wir sehen, Autorität hängt mit Unterordnung zusammen. Wenn man das Wort Autorität hört, weiß jeder hat eine Vorstellung davon, aber wenn man versucht, das genau zu beschreiben, muss man erst einmal genauer nachdenken. Ich hatte mir erst überlegt zu fragen, wer in Autoritätsverhältnissen lebt, aber die Frage ist so offensichtlich, dass ich sie nicht stellen werde, weil wir alle in Autoritätsverhältnissen leben. Sie ist Teil der Schöpfungsordnung Gottes. Gott ist die oberste Autorität, der Herrscher der Herrscharen, und Gott hat in seiner Schöpfungsordnung Autoritäten gesetzt, um sie zu regieren, unter anderem den Staat, wie wir es gerade gehört haben. Das heißt, Autorität ist schon mal deswegen unverzichtbar, weil sie einfach vorhanden ist. Wir haben keine Alternative zur Autorität. So, und jetzt möchte ich euch doch noch Fragen stellen. Ich bitte mal um Handzeichen. Wer schon mal gute Erfahrungen mit Autorität gemacht hat, in irgendeiner Form, hebt mal bitte die rechte Hand hoch und hält sie bitte oben. Den Eltern, diese Dinge, okay? Und wer schon mal, nein, die Hände sollen oben bleiben. Und wer schon mal schlechte Erfahrungen mit Autorität gemacht hat, hebt bitte die andere Hand. In irgendeiner Form. Okay, also das ist das, was ich erwartete. Vielen Dank, ihr dürft die Hände jetzt runternehmen. Also, wir haben alle schon mal Erfahrungen mit Autorität gemacht und gute und schlechte. Ja? Das zeigt uns, in einer Schöpfung, die eine gefallene Schöpfung ist, gibt es immer noch Autorität. Es ist Teil der Schöpfungsordnung. Sie kann gut gebraucht werden und sie kann schlecht gebraucht, ja, missbraucht werden. Aber der Missbrauch von Autorität löst diese Grundkategorie der Autorität nicht auf. Deswegen ist Autorität an sich nicht schlecht, sondern sie ist immer noch da. Nur weil sie missbraucht wird, heißt es nicht, dass Autorität an sich schlecht ist. Und es gibt, wie gesagt, dazu auch keine Alternative. Eine Sache, die mit Autorität zusammenhängt, ist die Stärke. Also Autorität hängt mit Stärke zusammen. Jemand hat Autorität, wenn er über jemand anderen was zu sagen hat und auch die Macht hat, diese Befugnis auszuführen. Autorität hängt immer mit Stärke zusammen. Wie kann diese Stärke aussehen? Zum einen haben Leute Stärke, weil sie intelligenter sind als die, die ihnen untergeben sind, weil sie vielleicht mehr Wissen haben oder weil sie älter sind, weil sie mehr Erfahrung haben, weil sie mehr Können haben oder weil sie mehr Integrität besitzen. Also wenn wir ein Beispiel mal nehmen, zum Beispiel aus der Ausbildung, da gibt es dann einen Betrieb, da gibt es Gesellen, da gibt es die Lehrlinge und dann gibt es die Meister. Und in der Regel bilden die Meister die Lehrlinge aus. Warum bilden die Meister die Lehrlinge aus? Weil sie den Beruf kennen. Ja, weil sie somit mehr Stärke haben als die Lehrlinge und sie somit anleiten können. Also Autorität hängt immer mit Stärke zusammen. Autorität hängt auch immer mit einem Ziel zusammen. Autorität ist immer zielgerichtet. Wenn Autorität missbraucht wird, ist das Ziel der Autorität einfach nur der Selbsterhalt. Die Person möchte in der Machtposition bleiben. Aber Autorität ist an sich immer wieder auf ein Ziel ausgerichtet. Und wenn es gute Autorität ist, dann ist das Ziel, die Untergebenen anzuleiten. Und wenn wir in dem Beispiel mit dem Betrieb bleiben, ist das Ziel der Autorität, zum Beispiel, dass der Meister das Ziel, dass der Lehrling den Beruf erlernt. Das ist das Ziel des Meisters. Er hat die Fähigkeit dazu, er hat mehr Stärke und sein Ziel ist es, den Lehrling anzuleiten. Autorität hängt des Weiteren auch immer mit Inhalt zusammen. Wir bleiben nochmal in dem Beruf. Also da gibt es ein bestimmtes Handwerk, zum Beispiel ein Schlosserbetrieb oder ein Schreinerbetrieb. Das Handwerk ist eben das Handwerk. Und das funktioniert so, wie es funktioniert. Ja, es gibt dann gewisse Sachen, A, B, C und Arbeitsschritte, es gibt Maßstäbe, es gibt Normierungen und es gibt Handlungsweisen, um eben dann den Tisch zu bauen oder Dinge herzustellen. Und so wird das eben gemacht. Also hat jeder Beruf auch so seine eigene Logik. Und auch der Meister ordnet sich dieser Logik unter, weil er ja das Fach beherrscht. Er ist aber ein Meister des Fachs geworden, nicht weil er sich über das Handwerk erhebt, sondern weil er es eben gut beherrscht. Und somit kommen nun Lehrling und Meister zusammen in diesem Handwerk und ordnen sich in einem Sinn sogar beide der Art oder der Kunst des Handwerks unter. Aber der Meister ist weiter voraus und deswegen führt er den Lehrling anhand eben der Handwerkskunst an. Also Autorität hängt immer mit Stärke zusammen. Der Meister, der weiß mehr, der kann mehr. Es hängt mit einem Ziel zusammen, er will den Lehrling anleiten. Und es hängt auch mit einem Inhalt zusammen. Das Handwerk funktioniert ebenso, wie es funktioniert. Ein weiterer Punkt ist, dass Autorität auch mit Zeit zusammenhängt. Und es ist klar, dass Autorität natürlich auch in Zeit stattfindet. Was ich aber meine, ist das Folgende. Wenn wir uns in dem Beispiel bleiben, was ich eben benannt habe, es ist auch immer die Idee der Weitergabe vorhanden. Es gibt jemanden, der kann was und hat Autorität und Befugnis. Und es gibt ein Ziel und das Ziel ist die Weitergabe von Fähigkeiten, von Wissen und anderen Dingen. Also bezieht sich Autorität auch immer auf das, was bereits vorausgegangen ist. Ja, ich kann nur das weitergeben an einen Lehrling, der Meister kann nur das weitergeben an einen Lehrling und auch der Lehrer an die Schüler, was bereits vorausgegangen ist. Ich kann nicht etwas weitergeben, was es erst in 100 Jahren geben wird. In dem Sinne ist Autorität immer traditionell. Ja, Autorität ist immer gebunden an Tradition. Und wenn wir Tradition richtig verstehen, bedeutet es, dass gute Dinge, die von einer Mehrheit der Leute als gut erfasst wurde, weitergegeben werden an die nächste Generation. Die Erwachsenen geben gute Dinge an die Heranwachsenden weiter. Das ist Tradition. Autorität ist also immer traditionell. Sie ist auch bewahrend, weil das, was man als gut erachtet hat, möchte man bewahren. Deswegen gibt man es auch weiter. Es soll weitergeführt werden. In dem Sinne ist Autorität auch in Reinform konservativ. Sie ist bewahrend. Autorität ist traditionell und konservativ. Was passiert, wenn gute Dinge oder zum Beispiel ein Handwerk, wenn es nicht mehr weitergegeben wird, wenn es in der Breite der Gesellschaft nicht mehr weitergegeben wird, dann wird ein gewisses Handwerk würde dann über Zeit aussterben. Und dann hat man das in der Zukunft nicht mehr, falls man es nochmal bräuchte. Also wir können sagen, wer die Vergangenheit verliert, wer das Gute verliert, was uns vorausgegangen ist, der verliert auch die Zukunft. Das ist problematisch aus folgendem Grund. Die heranwachsende Generation, die Jugend, sucht noch nach Identität, sucht nach Bedeutung, und das haben junge Menschen einfach. Die wollen irgendwo hingehören, sie suchen nach Sinn. Und wenn dieser Sinn, diese guten Dinge von der Erwachsenengeneration nicht mehr weitergegeben werden, dann entsteht so eine Art Leerraum. Also die Jungen, die wollen was haben und die Älteren geben nichts. Also ich sage nicht, dass es jetzt allgemein überall so ist, aber einfach nur mal als Beispiel, um diesen Prozess zu verstehen. Dann haben wir einen Leerraum und die heranwachsende Generation wird diesen Raum irgendwie füllen. Und das ist eben das Spannende, weil das sind eben die Fragen. Wenn wir Autorität auch als Weitergabe von guten Dingen verstehen, die dann nicht mehr weitergegeben werden, warum auch immer, kommt die heranwachsende Generation und steht erstmal vor einem Leerraum, den sie versucht selber zu füllen. Einige wenige werden dann Initiative ergreifen und sich auf die guten Dinge wieder beziehen können, das wird es geben, aber die große Breite wird die Tradition nicht mehr kennenlernen. Wie gesagt, nur das bereits Bekannte kann weitergegeben werden. Und wir sehen also, dass die Zukunft, weil die heranwachsende Generation bildet ja auch die Zukunft, dass Zukunft immer auch Herkunft braucht, in dem eben beschriebenen Sinne. René Char sagte, wenn die heranwachsende Generation keine Tradition mehr weiterbekommt, keine guten Dinge mehr bekommt, dann sind sie so wie Erben ohne Testament. Die heranwachsende Generation sind dann Erben ohne Testament. Das finde ich eine sehr eindrückliche Formulierung. Der Erbe ist jemand, der ist in der Position des Empfangenden oder des bald Empfangenden. Er weiß aber nicht, was er kriegt. Es ist kein Testament da. Und das ist die Situation, in der sich viele junge Leute heute befinden. Ja? Sie stehen mit offenen Armen da, aber von der erwachsenen Generation kommt nichts. Und deswegen suchen sie sich ihre eigenen Sachen heraus. Und dann ist eben die Frage nochmal, was tritt an die Stelle? Ich mache es auch nochmal konkret, wir können es auch auf die Gemeinde beziehen. Ja? In der Gemeinde soll zum Beispiel das Wort Gottes weitergegeben werden, das ist der Inhalt. Und wenn das Wort Gottes nicht mehr weitergegeben wird, dann wird die heranwachsende Generation diesen Leerraum mit anderen Dingen füllen. Also zum Beispiel, ich sagte wieder, Einzelne werden sich wieder dem Wort Gottes zuwenden, das wird geschehen, aber viele werden das nicht tun. Und dann haben wir das, was wir zurzeit bei uns auch haben, dass man dann zum Beispiel den Leerraum mit moderner Lobpreismusik füllt. Ja? Das kommt dann, wenn man sich dem Wort Gottes nicht mehr hergibt, dann muss halt eben was anderes reinkommen. Etwas, was unmittelbarer ist, was das Gefühl stärker anspricht. Und da komme ich jetzt zum Ende von meinem ersten Punkt. Die Ersatzautoritäten, die aufgerichtet werden einer Gesellschaft, in unserer Gesellschaft, sind die des Konsums. Ich will alles jetzt sofort überall immer kaufen können. Das ist die Unterhaltung. Ich möchte mich vergnügen. Durchschnittlicher Fernsehkonsum in Deutschland liegt bei 3 Stunden, 3,5 Stunden. Ist nach Bundesland und je nach Arbeitslosigkeit in der Gegend unterschiedlich. Und ich will meine Lust ausleben, meinen eigenen Spaß haben, meine eigenen Vorlieben ausleben. Und meine eigenen Vorlieben, das bestimme ich selber, was das ist. Und das Credo ist eigentlich, das, was sich gut anfühlt, das ist doch gut und deswegen sollte man das tun, aber ich selber bestimme, was sich gut anfühlt. Und das ist das, wo viele junge Menschen heute stehen und das hängt auch mit einem allgemeinen Autoritätsverlust der klassischen Autoritäten zusammen. Also Staat, Kirche, Schule, Familie. Jedoch gilt, Autorität ist nach wie vor unverzichtbar, Autorität ist immer da, ist nur die Frage, was hat Autorität? Ja? Hat mein eigener Verstand Autorität, hat die Tradition, die vor mir geht, Autorität, hat mein Gefühl Autorität oder hat das Wort Gottes Autorität? Also Autorität ist nach wie vor unverzichtbar und Autorität ist schwierig und der Ludwig hat es eben schon angesprochen, Autorität ist schwierig, weil wir von Natur aus Sünder sind, die es hassen, sich unterzuordnen. Deswegen ist Autorität so schwierig. Und Autorität ist auch noch schwierig, weil wir von Natur aus Sünder sind, die es von Natur aus hassen, Autorität aus den richtigen Gründen zu übernehmen. Ja? Autorität ist schwierig, weil wir uns nicht unterordnen wollen und weil wir Autorität nicht so übernehmen wollen mit der Verantwortung, die ihr nach der Bibel zukommt. Und das bringt mich jetzt zu meinem zweiten Punkt. Wie würde denn eine Autoritätsperson mit biblischem Charakter aussehen? Dazu möchte ich nochmal etwas lesen aus dem Markus-Evangelium, Markus Kapitel 10, Verse 35 bis 45. Markus 10, ab Vers 35. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sprachen: Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sprach zu ihnen: Was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm: Gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm: Wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern denen es bereitet ist. Und als die Zehn es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja, die Situation ist die: Jakobus und Johannes sind schon eine Weile mit Jesus umhergezogen. Und oft denken wir, dass die Jesus eigentlich dachten, Jesus würde jetzt das Volk Israel von der römischen Besatzung befreien. Aber sie haben auch immer wieder mehr Verständnis und Erkenntnis bekommen. Und da sie hier die Herrlichkeit von Jesu ansprechen, wird einfach deutlich, dass die beiden wussten, mit dem Jesus, da geht was. Also Jesus wird ist schon eine mächtige Person und er wird noch mächtiger werden. Und es wäre klug, wenn wir uns jetzt schon möglichst gut mit ihm halten in den Anfangstagen, um dann im Nachhinein, wenn quasi die Posten verteilt werden, Nummer 2 und Nummer 3 zu werden. Das bedeutet, zur Linken und zur Rechten zu sitzen. Und in der Herrlichkeit. Ja, die beiden sind noch bescheiden genug, Jesus den ersten Platz zu lassen. Das muss man ihnen noch zugute halten. Aber danach kommen dann schon die beiden. Aber sie sind auch wiederum dreist, weil sie sagen, in deiner Herrlichkeit. Ich gehe davon aus, dass die beiden davon ausgingen, dass Jesus in alle Ewigkeit von der gesamten Schöpfung gepriesen wird. Und sie wollten neben ihm stehen. Das heißt, die bescheidene Bitte, die sie äußern, ist einfach: Oh, wir möchten gerne zu deiner Linken oder Rechten in alle Ewigkeit von aller Schöpfung gepriesen werden und Nummer 2 und Nummer 3 im Universum sein, über allen anderen Kreaturen. So. Und das, und Jesus, ja, und die anderen Jünger ärgern sich dann darüber, das kann man auch verstehen. Ich weiß aber nicht, ob sie sich aus den richtigen Gründen darüber ärgern. Vielleicht haben sie auch gedacht, oh, das hätte mir mal einfallen sollen oder sowas in der Richtung. Ja, wir wissen es nicht. Aber Jesus nutzt diese Situation, um sie alle zusammenzuführen und sie zu ermahnen. Ja, und dann sagt er, erstmal, das ist interessant, noch nur zu Jakobus und Johannes, das steht mir gar nicht zu, das so einzuteilen. Ja? Das ist interessant, dass Jesus sich an dieser Stelle auf seinem eigenen Vater unterordnet und sagt, die Postenverteilung zu meiner Linken und Rechten, Das hat mein Vater bestimmt, nicht ich. Jesus erkennt die Autorität seines Vaters auch an dieser Stelle an. Dann ruft er die Jünger zusammen und er sagt, schaut mal in die Welt. Die Herrscher bei den Heiden, die sind Gewaltherrscher und die unterdrücken die, die unter ihnen stehen. Ja, also die führen Autorität aus, um sich selbst zu verherrlichen, um Macht zu haben, um reich zu sein, diese Dinge, oder wollen sich die Macht um der Macht willen erhalten. Dann sagt er, bei euch in der Gemeinde soll es nicht so sein. Wer da der Erste sein will, der sei aller Diener, der soll ein Knecht aller sein, der soll sich allen unterordnen. Ja? Groß ist derjenige im Reich Gottes, der der Diener aller geworden ist. Und ja, Jesus sagt dann auch noch, denn ich, der Sohn des Menschen, ich, der jedes Recht hätte, jeden Dienst einzufordern, weil ich nämlich der Sohn Gottes bin, bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja? Und da hat Jesus uns den größten Dienst erwiesen am Kreuz. Er spricht hier das Evangelium an, seinen Kreuzestod, sein stellvertretendes Sühneopfer und seine Auferstehung. Und da hat er uns den größten Dienst erwiesen, weil das, was wir am meisten brauchten, eben die Vergebung unserer Schuld ist. Das ist das, was wir am allermeisten brauchten. Und Jesus hat das für uns bereits getan und dient uns auch seitdem in vielerlei Weise. Aber das war eigentlich der Höhepunkt seines Dienstes, die Erlösung des Volkes Gottes durch sein Kreuzestod, an dem er den Zorn Gottes an der Stelle der Gläubigen getragen hat. Und dann schauen wir mal auf das Kreuz. Das Kreuz war und ist auch wieder leider mittlerweile ein Hinrichtungsinstrument. Es ist sehr blutig, es wird beschrieben als schmachvoll, als peinvoll, als etwas, das furchtbar war und auch was sehr verachtet war. Es hat gar nichts mit Herrlichkeit, sehen wir da erstmal nicht. Aber es ist eben die Herrlichkeit des Kreuzes. Und wenn wir auf das Kreuz blicken, sehen wir den konkretesten Ausdruck von dem Charakter der Autorität. Ja, weil Autorität und Dienst immer zusammengehören bei Gott. Gott gibt Autorität, um dass derjenige, der Autorität hat, den Untergebenen dient. Ja? Gott gibt Leuten Stärke, damit sie anderen dienen können. Er gibt ihnen Fähigkeiten und Begabungen, dass sie anderen dienen können. Er gibt ihnen das Ziel, ihn zu verherrlichen und den Nächsten ein Segen zu sein. Er gibt ihnen den Inhalt, das ist einmal das Wort Gottes, besonders das Evangelium und die weiteren Fähigkeiten, die wir im alltäglichen Leben eben haben, sag mal die natürlichen Begabungen. Und so setzt Gott Autorität immer ein, immer zum Dienst. Und das ist in der Familie so, und das ist immer der Wille Gottes und das ist überall das Gleiche. Das heißt, Autorität muss geprägt sein vom Dienen und der Demut. Ja, eine Autorität sollte mit Demut begleitet sein. Der Apostel Paulus sagt auch, haltet euch nicht selbst für klug. Wir sollen uns der eigenen Niedrigkeit bewusst sein. Wir sollen uns nicht erhöhen über die anderen. Das heißt, die Autoritätsposition, die wir haben, noch einmal, brauchen wir nicht, um uns selbst zu erhöhen oder um andere niedrig zu halten, sondern wir haben die Autorität, um anderen zu dienen. Ja. Und noch einmal, die Tatsache, dass man demütig sein soll im Amt der Autorität, heißt nicht, dass die Leute sich nicht mehr unterordnen sollen. Okay? Das gehört zusammen. Also der Demütige, die demütige Autoritätsperson und die Demütigen, die sich unterordnen. So soll das eben laufen in der Gemeinde. Und der Jesus hat das eben sehr schön deutlich gemacht an dieser Stelle. Und gerade auch, weil er das Wort der Herrlichkeit nochmal rauskommt. Ich habe das eben schon mal angesprochen. Fleischliche Gründe, Autorität haben zu wollen, wäre nochmal, dass man stolz ist, dass man reich sein möchte, dass man anerkannt sein möchte, dass man insgesamt toll gefunden werden will und das Sagen haben will. Und am besten noch die anderen eigentlich ausnimmt dabei. Das wäre die falsche Autorität. Die gute besteht darin, im demütigen Dienst, orientiert an den Geboten Gottes, zur Ehre Gottes, um mit einem Christus-ähnlichen Charakter zu dienen. Da kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Jetzt möchte ich mal nochmal zwei Beispiele nennen über Autorität in der Familie und in der Schule. Ich wollte auch was kurz sagen, so als Vater, Mutter, Ehren, das hat der Ludwig schon ausgezeichnet getan, deswegen überspringen wir das jetzt. Und ich möchte darüber reden, nochmal auf den ersten Punkt zurückgreifen, um den dritten jetzt zu erläutern. Autorität hängt mit Stärke zusammen. Eltern sind stärker als ihre Kinder. Sie sind physisch einfach stärker, sie haben mehr Weisheit, sie haben mehr Fähigkeiten, sie sind einfach ihren Kindern überlegen, sie haben mehr Stärke. Eltern sollten das Ziel haben, ihren Kindern das Wort Gottes weiterzugeben. Das ist das Ziel ihrer Autorität. Es gibt noch andere Ziele, ich benenne jetzt nur mal das eine. Und der Inhalt ihrer Autorität ist eben genau das, das Wort Gottes. Das ist der Inhalt, definiert Altes Testament, Neues Testament, der biblische Kanon eben. Und es findet in der Zeit statt. Es ist genau, also in der Bibel ist eigentlich das schönste Beispiel für Weitergabe von Autorität. Weil wir wissen, im Judasbrief heißt es, der Glaube, der ein für alle Mal überliefert wurde. Die Bibel ist ein abgeschlossenes Dokument, da kommt noch nichts mehr dazu. Und die gläubigen Eltern haben die offene Bibel in ihrem Schoß und geben es ihren Kindern weiter. Das ist quasi vorbildliche Autorität in Reihenform. Besser geht's nicht. Okay, das ist das Ziel in der christlichen Familie.